SWR Kultur. Gast vor acht.
Das war kein einfacher Weg, den Elena Fischer zurückgelegt hat, bis sie ihren ersten Roman in den Händen gehalten hat. Am Ende dieses Weges, da stand ein Erfolg. Ihr Debütroman Paradise Garden ist ein Bestseller geworden, unter anderem nominiert für den Deutschen Buchpreis. Wie war dieser Weg? Wo führt er hin? Darüber sprechen wir mit Elena Fischer, unserem Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Heute live im Pop-Up-Studio in Mainz. Guten Abend, Frau Fischer.
Guten Abend, Herr Wilhelm.
Sie sind eine disziplinierte Schreiberin. Haben Sie heute schon was geschrieben?
Ja, tatsächlich. Habe ich gemacht, ja, heute Morgen.
Messen Sie das in Zeilen oder in Seiten?
Das Wichtigste für mich ist, wirklich jeden Tag zu schreiben, also die Routine nicht zu unterbrechen, mehr als tatsächlich ein bestimmtes Limit oder eine bestimmte Wortanzahl oder so zu erreichen.
Und die Hitze heute, die konnte Sie nicht abhalten?
Na, wenn mich die Hitze abhalten würde, dann würde mich ja alles Mögliche abhalten. Dann könnte ich ja gar nicht mehr schreiben.
Wovon hängt denn ab, ob Ihnen das Schreiben dann auch gelingt?
Ach, von ganz vielen Umständen. Das Wichtigste ist einfach wirklich, sich hinzusetzen. Was mich davon abhalten könnte, gut zu schreiben, ist vielleicht, wenn ich sehr müde bin oder wenn ich emotional sehr aufgewühlt bin. Das sind alles Dinge, die zumindest nicht förderlich sind beim Schreiben.
Sie schreiben gerade an Ihrem neuen Roman. Die Szene, die Sie heute geschrieben haben, darf die bleiben? Findet die den Weg ins Buch? Können Sie das schon sagen?
Ich glaube schon. Heute war ein guter Morgen.
Sie haben ja Ihren Bestseller, von dem wir schon gesprochen haben, vor sich liegen und lesen daraus. Es ist ein tolles Buch. Ich sehe es hier. Es ist ein Buch, ein gelebtes Buch mit Bleistiftzeichnungen drin oder Bleistiftstrichen und so Klebern und so Flecken an der Seite. Was ist das?
Ja, das ist Rotwein.
Rot, wo kommt der her?
Das war nicht mein eigener, muss ich gleich sagen, sondern ich war unterwegs und war in einem Restaurant essen und dann hat der Kellner oder die Kellnerin leider den Rotwein in meinen Rucksack gekippt und da war eben das Buch dabei, das ich immer zu meinen Lesungen mitnehme.
Gut, aber das ist Patina, die gehört zu einer riesigen Lesereise. 100 Mal haben Sie schon aus dem Buch vorgelesen bei Lesungen.
Ja, richtig.
Wollen Sie uns mal den Beginn vorlesen von Paradise Garden?
Aber gerne. Meine Mutter starb diesen Sommer. Ein Lied im Radio war nur noch Geräusch und keine Einladung mehr mitzusingen, obwohl keine von uns den Text kannte. Ein Regenguss war nur noch Wetter und keine Gelegenheit mehr, nach draußen zu laufen und barfuß in einer Pfütze zu tanzen. Das klingt vielleicht poetisch, aber das ist es nur auf dem Papier. 14 ist ein beschissenes Alter, um seine Mutter zu verlieren. Die Trauer kommt und geht wie Ebbe und Flut, aber da ist sie immer. Meine Mutter wurde am heißesten Tag des Jahres beerdigt. Die Vögel strauchelten am weißen Himmel und die Eidechsen zogen sich in die Schatten der Grabsteine zurück. Am Wegesrand blühten Rosenbüsche und der Wind wehte ihren süßen Duft bis ans Grab. Die Hitze dehnte die Zeit und verlangsamte alle Bewegungen. Ich wischte meine schweißnassen Hände an meinem Kleid ab und starrte in das Loch zu meinen Füßen. Da unten lag der Sarg, darauf lagen Sonnenblumen und darin lag meine Mutter. Die dunklen Locken umrahmten ihr Gesicht, die roten Lippen lächelten spöttisch, die Füße steckten in ihren weißen Cowboystiefeln, so stellte ich mir das vor. Außerdem stellte ich mir vor, dass meine Mutter plötzlich neben mir auftauchte und mich rettete. Sie zog ihren Rock glatt und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Dann sagte sie so etwas wie: »Zieht nicht solche Gesichter, das ist ja nicht auszuhalten.« Meine Mutter küsste mich auf den Scheitel, nahm meine Hand und lief mit mir davon, wie so oft. Meine Mutter kam natürlich nicht. Stattdessen kam meine erste Periode. Der Priester warf Erde auf den Sarg. »Von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du zurück, der Herr aber wird dich auferwecken«, sagte er in einem merkwürdigen Singsang, und das Blut sickerte warm und lebendig aus meinem Körper. Eine Sekunde lang dachte ich, dass ich jetzt auch sterben würde, und am liebsten hätte ich mich zu meiner Mutter gelegt. Es erschien mir wie ein Verrat meines Körpers, dass meine Periode ausgerechnet jetzt kam. Ich rührte mich nicht. Ich schloss die Augen und hoffte, dadurch unsichtbar zu sein. Ich hoffte, dass niemand bemerken würde, dass ich gerade zur Frau geworden war. Ich wollte mein Blut dazu bringen, in meinen Körper zurückzufließen, aber ich konnte die Schwerkraft nicht aufhalten. Mein Blut lief träge an meinem Bein hinab. Alles trieb nach unten in Richtung Erde. Ich presste die Oberschenkel zusammen und versaute mein gelbes Sommerkleid. Wäre meine Großmutter hier gewesen, dann hätte sie die Lippen aufeinander gepresst, zwei dünne Striche, die an den Enden nach unten zeigten. Sie hätte unaufhörlich geweint. Meine Großmutter schien einen geheimen Wassertank in ihrem Körper zu haben. Aus ihm speisten sich ihre Tränenbäche. Vielleicht war ihr Gesicht so faltig, weil das ganze Wasser unkontrolliert herausfloss und nichts zurückließ außer Trockenheit. Am Tag, als meine Mutter starb, fiel ich auseinander. Übrig blieb eine Buchstabenfolge, die einmal mein Name gewesen war.
Und das sind die Buchstaben des Namens Billy, So heißt diese Figur. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Ein Mädchen mit einer, wir haben es jetzt rausgehört, mit einer ganz wunderbaren Mutter. Die beiden leben in einer Hochhaussiedlung prekär. Aber die Mutter macht das Leben mit ganz viel Fantasie, mit Herzenswärme, so schön, wie es eben möglich ist. Nach dem Tod der Mutter mit ihrer Großmutter nach Ungarn zu gehen, das will Billy auf gar keinen Fall. Und deswegen nimmt sie das Familienauto, das auch nicht mehr ganz frisch ist, und fährt los als 14-Jährige mit dem Auto, um einen Menschen zu suchen, den sie für ihren Vater hält, der in ihrem Leben bisher keine Rolle gespielt hat und auch eigentlich totgeschwiegen wurde. Ein Roadmovie, das da erzählt wird. Es gibt eine Parallele zu ihrem Leben. Auch sie haben Ungarndeutsche als Großeltern.
Genau, ich habe Ungarndeutsche Wurzeln.
Wie Billy. Wie ist diese Geschichte, diese Billy, zu Ihnen gekommen?
Wie sie zu mir gekommen ist, kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass ich Lust hatte, über eine 14-Jährige zu schreiben, eine Heldin zu haben, die ein bisschen verträumt ist, die aber auch dann irgendwie ganz klar weiß, was sie will, die ein bisschen badass ist dann natürlich auch. Und die Mutter ist aber mit richtig Wumms zu mir gekommen. Die hat sich richtig eingestellt, hat mir immer ins Ohr geflüstert, was sie zu Billy sagt, und war auch dann ganz lange meine heimliche Hauptfigur.
Die hat so wunderbare, lebenskluge Sätze. Ne? Haben Sie mal so ein, zwei Beispiele der Mutter, was die so sagt?
Die sagt zum Beispiel, schau, dass du immer liest, dass du immer ein Buch dabei hast, denn für die Deutschen ist das Ticket in ihrer Welt.
Das Buch.
Genau.
Unser Thema heute. Wie schaffen Sie es denn? Also Sie kommen aus einem anderen Milieu. Also wir reden hier über ein Milieu, in dem ganz, ganz wenig Geld da ist. Und es ist im Grunde Armut, in der die beiden leben. Sie kommen aus einem anderen Milieu. Wie schaffen Sie es, glaubwürdig zu schreiben über dieses Milieu oder sich hineinzufinden?
Ich glaube, dass das an mehreren Faktoren liegt. Der erste wird sein, dass ich sorgfältig recherchiert habe, dass ich mir Dokumentation angesehen habe, dass ich Artikel dazu gelesen habe über Prekariat, über Alleinerziehendsein in Deutschland. Und das andere ist, dass ich mich bemühe, natürlich meinen Figuren und den Orten, an denen sie sich aufhalten, wahrhaftig zu begegnen. Das bedeutet, dass ich das sehe, so wie es ist, und nichts beschönige. Und dass mich auch ein Leitgedanke geprägt hat beim Schreiben dieses Buches. Und zwar, dass ich mir, und ich finde, das ist so eine Maxime, die eigentlich auch für jeden da draußen gelten sollte, nicht anmaßen sollte, zu beurteilen, was ein gutes Leben ausmacht.
Sie haben mir eben erzählt, dass Sie leben in Mainz,
genau,
mit Ihrer Familie und sind beim Spazieren an einer Hochhaussiedlung vorbeigekommen. Immer wieder, das ist so ein typischer Spazierweg für Sie, der die Gedanken beflügelt hat gewissermaßen.
Richtig, das ist die Elsa in Mainz-Gonzenheim am Naturschutzgebiet Großer Sand. Und die war auf jeden Fall sowas wie eine Vorlage für mich. Ich bin wirklich oft dort spazieren gegangen und habe dann oft gesehen in der Dämmerung, wie da die einzelnen Lichter angehen, und habe mich gefragt, wer lebt da, was haben diese Leute für Geschichten. Und dass ich Billy und Marika letztlich in diesen Wohnblock oder in einen solchen Wohnblock, es ist ja nicht die Elsa im Roman, gesetzt habe, das hat dann natürlich auch zur Atmosphäre im Buch einfach beigetragen, weil ich so eine Mischung aus Leichtigkeit und Schwere irgendwie kreieren wollte. Und weil es natürlich unfassbar viel schwieriger ist, in so einem Umfeld auch eine gewisse Lebenslust einfach bereit zu halten.
Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, dass das ein durchaus anspruchsvoller Weg war, den Sie da gegangen sind, bis dieses Buch fertig war. Dazu gehört, dass Sie es zweimal begonnen haben, denn Sie haben am Anfang die Geschichte anders erzählt, als sie am Ende in diesem Buch steht.
Ja, ich habe den Roman begonnen, aus zwei Perspektiven zu schreiben. Einmal aus Billys Perspektive und aus der Perspektive des Vaters. Und bin danach so 80 Seiten stecken geblieben und habe festgestellt, okay, der Stoff interessiert mich weiterhin, aber ich glaube, ich habe den Ton noch nicht dafür gefunden. Es ist noch nicht das, wie ich mir das vorstelle, auch wenn ich gar nicht genau wusste, wonach ich suche. Und dann habe ich das sozusagen weggeschmissen und habe mir nochmal Gedanken gemacht über meine Heldin und habe dann in der Küche meiner Mutter neu angesetzt und die Beerdigungsszene geschrieben, so wie sie jetzt auch im Roman veröffentlicht ist, und so ist sie auch geblieben. Das war dann wirklich ein magischer Moment, weil ich wusste, okay, das ist es jetzt. Ich habe da was gefunden.
Aber das alles wegzuschmeißen, was man da monatelang ausgebrütet hat, und dann zu sagen, weg damit, das erfordert ja auch Mumm.
Ich glaube, das ist ein ganz notwendiger und auch normaler Prozess beim Schreiben oder auch bei jeder kreativen Arbeit, weil hätte ich das nicht begonnen, dann wäre wahrscheinlich auch das danach ja gar nicht zustande gekommen. Das heißt, ich bin schon in der Lage, das so als Bestandteil zu akzeptieren, denke ich.
Der Weg hat sich gelohnt. Paradise Garden ist vor 2 Jahren erschienen, wird inzwischen in 12 Sprachen übersetzt. Sie lesen auch, glaube ich, europaweit aus dem Buch, sind viel unterwegs. Mhm. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn in so vielen Ländern Menschen ihr Buch lesen können?
Das ist immer noch irgendwie unglaublich. wenn ich das mitbekomme, auch wenn ich Nachrichten zum Beispiel bei Instagram bekomme von Leserinnen und Lesern, die glücklich sind, die mir dann teilweise sehr lange Texte schreiben, warum mein Buch ihnen so viel bedeutet. Ich nehme mir da auch immer Zeit zu antworten. Und das sind so Momente, die trage ich natürlich mit mir mit, ne? Und das stärkt mich auch. Also das macht mich froh.
Also ein Buch, das froh macht. Aber wenn das eine gelungen ist und man schreiben möchte und Sie sind ein schreibender Mensch, wahrscheinlich Ihr Leben lang werden Sie das bleiben, dann kommt das nächste Buch. Und über das wollen wir gleich sprechen, hier in SWR Kultur am Abend. I ain't trying to idealize the line that's drawn between your eyes. But how much longer till you realize you'll never float if you won't learn how to swim. Die Autorin Elena Fischer ist ins Pop-Up-Studio in Mainz gekommen, hier in SWR Kultur am Abend. Unser Gast vor acht. Ihr Buch hat sie mitgebracht, sie hat eben schon draus gelesen. Paradise Garden, Bestseller. Wir haben beide eine Ausgabe vor uns liegen. Ihre Ausgabe, die ist so schon zerlesen und hat ein paar Flecken. Also die ist ganz viel unterwegs gewesen. Ich habe eine neuere, da klebt so ein roter Aufkleber drauf. Bestseller steht da drauf, den kann man abknibbeln. Auf Ihrem ist der nicht. Haben Sie den abgemacht und sich irgendwo hingeklebt? Oder was macht man mit so einem Aufkleber?
Ich glaube, als ich mein Buch bekommen habe, war es noch gar kein Bestseller. Ach so. Das heißt, der war da nie drauf.
Ja, ist das denn, wenn man da immer so drauf guckt, ist das dann eher eine Hürde, weil man weiß, mir ist sowas gelungen und jetzt kommt das nächste Buch und fordert mich heraus?
Nein, es ist keine Hürde. Es ist eher eine Bestätigung, dass ich das ja schon mal geschafft habe, zusammen mit sehr vielen Menschen, die natürlich auch dazu beigetragen haben. Und es ist so, dass ich mir da keinen Druck mache. Also, und das gelingt mir, glaube ich, auch ganz gut, weil ich fürs Schreiben schreibe in allererster Linie. Das war immer schon wirklich zentraler Bestandteil in meinem Leben. Hat mit Tagebuch begonnen. Dann wollte ich mich an Schreibschulen bewerben. Habe ich gemacht, bin abgelehnt worden nach dem Abitur. Bin in eine Krise geraten, wo ich jahrelang gar nicht mehr geschrieben habe und habe dann dazu zurückgefunden und habe mir selbst ein Versprechen gegeben, dass ich nicht mehr damit aufhöre zu schreiben, unabhängig davon, was eben dann danach passiert. Und daran halte ich mich nach wie vor. Und das gilt natürlich jetzt auch für den zweiten Roman.
Also Sie haben sich beworben an Universitäten in Leipzig, ich glaube in Hildesheim. Kreatives Schreiben kann man dort studieren, aber die wollten Sie nicht.
Ja, ich verstehe auch warum. Die Texte waren, glaube ich, damals auch einfach nicht gut. Also ich war 20, ja. Und ich habe so vor mich hingeschrieben. Das hat ja keiner gelesen damals. Also
ja. Dann kommt diese lange Pause, 8 Jahre. Wo sind Sie denn da wieder eingestiegen, an welcher Stelle?
Ich bin eingestiegen mit Kurzgeschichten, wirklich sehr kurzen Kurzgeschichten, mit Gedichten sogar auch. Und habe dann ein Fernstudium gemacht, das ich selbst bezahlt habe zum Thema Prosa-Schreiben, das mich sehr weit gebracht hat. Also ich hatte das Gefühl, dass ich viel gelernt habe. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, habe mich gefragt, was gefällt mir, warum gefällt es mir, was gefällt mir nicht. Habe eben ganz viel autodidaktisch gemacht und habe dann irgendwann beschlossen, dass ich einen Roman schreiben will. Das war dann 2019.
Sie kommen aus einer Familie, Sie sind die Erste, die studiert haben, ne? Also es ist keine akademische Familie, aus der Sie kommen. Schreiben, welche Rolle spielt Schreiben in Ihrer Familie?
Schreiben spielt keine große Rolle, aber Lesen hat immer eine Rolle gespielt. Vor allen Dingen für meine Mutter. Die ist eine Vielleserin. Und die hat mir auch immer vorgelesen und Geschichten erzählt. Und ich glaube, dass ich da natürlich auch viel mitbekommen habe davon.
Und die hat natürlich sofort ihr Buch in Höchstgeschwindigkeit gelesen, ihre Mutter vermutlich.
Ja, die hat, glaube ich, auch schon das PDF vorher gelesen.
Jetzt geht's ums zweite Buch. Was passiert da? Sie haben eben schon gesagt, heute Morgen haben Sie eine gute Szene geschrieben, haben Sie was nicht, eine Stunde oder sowas haben Sie geschrieben. Um was geht es in dem neuen Buch?
Es geht um einen 45-jährigen Mann, der einsam ist und der in den Bergen lebt, auf einem Hof, und der in eine Lebenskrise gerät, weil ihn seine Frau mit dem gemeinsamen Sohn verlässt und der dann mit der Hilfe von 3 Frauen zurück ins Leben findet.
Sie nehmen die Perspektive eines Mannes ein?
Genau.
Wie finden Sie sich da hinein?
Keine Ahnung. Ich denke, naja, es geht mir halt um Menschlichkeit an und für sich. Und dann spielt es für mich, glaube ich, nicht so eine große Rolle, ob das jetzt ein 14-jähriges Mädchen ist oder ein 45-jähriger Mann. Weil ich glaube schon, dass es im Leben von allen Menschen Schnittmengen gibt, wenn man sich an die großen Themen heranwagt oder wenn man die sich eben anschaut und darüber schreibt. Und ja, deswegen, ich stelle mir die Frage gar nicht so. Also ich versuche da, der Ton ist ein ganz anderer als in Paradise Garden, das versteht sich ja von selber. Ist auch personal erzählt dieses Mal, ja ganz anders.
Sie haben ein kleines Kind. Wie beeinflusst das den Schreibvorgang?
Also es beeinflusst insofern den Schreibvorgang, dass ich natürlich jetzt an festere Zeiten gebunden bin, in denen ich schreiben kann. Es sehr, sehr viel störanfälliger geworden ist als früher, wegen Krankheiten und einfach Dingen, die man dann erledigen muss und halt einfach wirklich nicht schreiben kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor, glaube ich, eine sehr disziplinierte Schreiberin und lass mich davon nicht so sehr stören. Und wenn Sie jetzt inhaltlich meinen, da kann ich eigentlich gar nicht so wirklich so eine Verschiebung feststellen. Hm. Das ist, glaube ich, so ein Teil, der nur so mir gehört.
Ja, aber Sie schreiben auch irgendwie mit Kind um sich rum, also das ist Teil.
Nein, ich kann nur schreiben, wenn der Kleine im Kindergarten ist oder wenn halt jemand anderes ihn betreut.
Wenn das nächste kein Erfolg oder kein so großer Erfolg wird wie das erste, wird Sie das nicht daran hindern, mutmaßlich für den Rest Ihres Lebens weiter zu schreiben? Dafür ist das zu tief in Ihnen drin.
Davon gehe ich aus, das will ich hoffen. Das ist der Plan.
Wenn Sie wissen wollen, was Elena Fischer bisher gemacht hat, Paradise Garden, wir haben eben ein bisschen was draus gehört, ist bei Diogenes erschienen. Das Taschenbuch kostet 14 Euro, das Hardcover 23. Danke für Ihren Besuch. Danke, dass Sie unser Gast vor acht waren in SWR Kultur am Abend.
Danke für die Einladung.